Ich beginne vielleicht zunächst mal vielen Dank für die Einladung, Wolfgang Keu und Klaus Piers. Es hat mich sehr gefreut, sozusagen in diese Runde hier einzutreten. Ich würde eine kleine, direkt zu Eingangs, das kommt ja immer gut, eine kleine Korrektur an der eigenen Überschrift vornehmen. Und zwar würde ich diagrammatische Rhetoriken belassen und würde das PowerPoint als Zwangspädagogik zunächst mal unter Kringeln und in Klammer setzen. Solange der Computer hochlädt, sage ich noch was zur Präsentationsform. Ich mache eine Slideshow, keine Folienauflage. Und PowerPoint hat so ein bisschen die Tendenz, auch solche Begrifflichkeiten, die schon sich zu gewissen Disziplinen zugehörig fühlen könnten, zu nivellieren. Also ich glaube eigentlich, es ist bei meinem Vorredner sehr gut rausgekommen, dass es einen grundsätzlichen Unterschied, einen epistemologischen Unterschied gibt zwischen, jetzt muss man gerade hier einen richtigen Ordner finden, ist alles durcheinander gehauen. Ja, Hammer. Einen grundsätzlichen epistemologischen Unterschied gibt in der Geschichte zwischen Dia und Folie. Folie, wie es vorher auch schon heute Vormittag verschiedentlich erwähnt wurde, kommt sehr stark aus dem naturwissenschaftlichen und soziologischen Bereich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und die Dias kommen doch sehr stark, vor allem aus der Kunstgeschichte und aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich und natürlich aus dem Unterhaltensbereich. Ist ja alles direkt gleich total durcheinander geraten. Deshalb lege ich eigentlich Wert darauf, dass das, was ich hier mache, zunächst mal nur eine Diashow ist. Das ist kein Folienauflegen, das hat mit Folienauflegen nichts zu tun. Es hat auch nichts zu tun mit dem an die Tafel schreiben. Also es kommt wirklich aus einem anderen epistemologischen Zusammenhang. Mein erstes Dia, ich gehe auf diese Ökonomie des Dias noch ein im Laufe des Vortrags, mein erstes Dia ist eine mehr oder weniger x-beliebig rausgegriffene typische zeitgenössische Zeitschriftenmontage aus Bildern und Text. Geldmarkt, aktuelle Tipps für die Kapitalanlage. Ich dachte mir, ich stelle das am Anfang, weil das interessiert eigentlich jeden. Ich muss jetzt doch die Jacke ausziehen, es wird zu warm. Was wir hier sehen, interessiert mich weniger jetzt zunächst mal von der Aussage her, dieser Montage. Mich interessiert hier mehr die Ornamentik der Narration und insofern schließt das sehr gut an meine Vorredner. Scheinbar pragmatische Börsenverläufe werden in den Rahmen einer orientalischen Marktszene eingelassen. Die einzelnen Diagramme werden mit einer stereotypisierenden Rhetorik betitelt. Der lateinamerikanische Markt wird mit dem Samba-Tanz, der russische Markt mit dem Bären und der asiatische Markt mit dem Tiger assoziiert. Die mediale Durchsetzung solcher Darstellungsweisen mit farbigen Diagrammen und Bildtextmontagen haben die sachliche Dominanz von Texten abgelöst, denen bestätigende dokumentarische Fotografien und Bildunterschriften assoziiert waren. Nach dem Paradigma von Walter Benjamin, wie er die Fotografie ja untersucht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, und das war eigentlich, wenn man sich mal das bekannteste, bis dahin bekannteste und wichtigste deutsche Nachrichtenmagazin, den Spiegel, anschaut, war das bis in die Anfang der 90er Jahre war das dominant. Dazu die Formen des Kurven- und Balkendiagramms, so schreibt Joachim Krause über Diagramme, wie sie für die Fieberkurven, Börsennotierungen oder Umsatzstatistiken benutzt werden oder die Säulen- und Tortendiagramme für Budgets oder Sitzverteilungen in Parlamenten, gehören derart zum festen Bestand zivilisatorischer Standards, dass wir kaum Anlass haben, sie als historische Produkte zu verstehen und nach ihren Entstehungsbedingungen zu fragen. Zitat Ende. Diese Normalität der Diagramme lässt sich besonders bei den politischen Magazinen beobachten. Den Betrachterinnen wird seit der ersten Hälfte der 90er Jahre eine schnellere, reibungslose und vor allem lustvolle, das heißt unterhaltsame Informationsübertragung versprochen. Neben der Vereinfachung der Darstellung, komplexe Sachverhalte werden auf ein Diagramm reduziert, ergibt sich damit eine Erhöhung der Rezeptionsgeschwindigkeit, die letztlich die Bedeutung des parallel gedruckten Texts relativiert. Die Funktionsweise beruft sich auf das Archiv kultureller Stereotypen, die diese Geschwindigkeitserhöhung der Rezeption erst ermöglichen. Ja, also wir wissen sofort, was mit dem Samba-Stolpern, dem taumelnden Bären und der Tigerfalle gemeint ist. Sogar die visuelle, also insofern ist es sehr stark abhängig, kulturabhängig, dass wir das dekodieren können. Sogar die visuelle Gestaltung der Nachrichtensendung Tagesschau wird mittlerweile einem Diagramm angenähert. Die Sprecherinnen werden in einem visuellen Rahmen präsentiert, der klarerweise ganz auf die optimale Übermittlung von Informationen mit gesprochener und geschriebener Sprache sowie statistischen und filmischen Bildern ausgerichtet ist. Und filmischen Bildern ausgerichtet. Dieses Bild wirkt wie ein animiertes Diagramm, zumal einige Bereiche unscharf wirken, sodass selbst in der statischen Einstellung das Betrachterauge ständig fokussierend tätig ist. Wenn Sie mal darauf achten, es gibt so ein paar Farbverläufe im Hintergrund, hinter den Sprecherinnen, die sind so, dass man eigentlich permanent nach Halt sucht und das Auge fokussiert immer. Das kann man sehr gut vergleichen mit dem Teaser, den mein Vorredner eben gebracht hat, der Teaser für PowerPoint, weil in diesem Teaser jede Menge, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, subliminale Geräusche eingelassen waren. Das heißt, in dem Moment, wo ein Effekt reinfährt, kam eine Information, die so leise war, dass sie gerade an der Schwelle war. Man konnte es gerade so verstehen, aber man hat es eigentlich durch den hauptsächlichen Off-Text überlagert vorgefunden. Und von daher war das eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Ich fand das eigentlich ziemlich gut, diesen Teaser. Diese komplexe mediale Anordnung von visuellen und textuellen Elementen korrespondiert mit einem spezifisch zeitgenössischen Betrachterverhalten. Diese Rezeptionsform basiert auf den Impulsen des Zapping und des Mausklicks, die sich nach Aufmerksamkeitspotenzialen ausrichten. Ist eine Bildinformation nicht mehr spannend, wird weitergeklickt. Und genau aus diesem Grund wird eben auch diese Unschärfe eingebaut in dem Tagesschaubild, weil wir sind eigentlich haben einen totalen Überdruss an dieser Face-to-Face-Sprechersituation, die wir jetzt hier auch haben. Und deshalb muss das Auge ständig beschäftigt werden. Das muss quasi das Attention gegettet werden. In diesem kulturellen Rezeptionsrahmen lese ich das Präsentationsprogramm PowerPoint als eine performative Erweiterung von Diagrammen, die während des Vortrags im Einzelnen immer weiter ergänzt werden können und eine Abfolge von Diagrammen stehen. Hat ebenfalls mein Vorredner bestens illustriert dargestellt und dekonstruiert. Mit dieser diagrammatischen Performance beabsichtigt der oder die Vortragende etwas ganz klar zu machen. Vernachlässigt wird oft, dass dies von dem Performer selbst abhängt. Ja? Also darauf hat der Vorredner auch schon hingewiesen. Der Sprechende hat die Fähigkeit zu bringen, das alles nochmal zu performen. Die aktuelle Dominanz von PowerPoint stelle ich mir als eine Konsequenz aus den allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen einer Ökonomie der Aufmerksamkeit vor. Die gegenwärtige Epoche des Spätkapitalismus ist schließlich dadurch gekennzeichnet, dass die Darstellung gegenüber der Produktion einen zunehmend wichtigeren Stellenwert einnimmt. Mein besonderes künstlerisches Interesse richtet sich genau auf diesen kulturellen medialen Komplex. Sicher kann fast jeder von einer Person aufgeführte Vortrag nach individuellen Gefallens- oder Sympathiekriterien bewertet werden. Was aber macht PowerPoint-Präsentationen besonders einschneidend wichtig in unsere Kultur? Das herrschende Medium für narrative Verbindungen von Bild, Text und Sound ist der Film. Dieser setzt aber im Gegensatz zu PowerPoint einen unvergleichlich höheren Produktionsaufwand voraus. Der große Vorteil von PowerPoint liegt in den Möglichkeiten, mit geringem Aufwand ein bestimmtes Wissen in einer One-Man-Multimedia-Show zu präsentieren. Doch weshalb fallen PowerPoint-Präsentationen in der Aufmerksamkeitsökonomie oft so weit hinter Filme zurück, wo sie doch das Potenzial der Präsenz einer Person bergen? Vermutlich spielt die Qualität der Performance eine wichtige Rolle. Die wird, wie wir eben auch schon mehrfach diskutiert haben, nach Unterhaltsamkeits-, Spannungs-, witzigen Bemerkungen, Kriterien bewertet. Dazu kommen formale Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Oft wird in PowerPoint-Präsentationen die sorgfältige Benennung, zum Beispiel der verwendeten Bilder, ebenso vernachlässigt, wie fast selbstverständlich zu dem Vorlesen alle Essentials noch gleichzeitig als Text projiziert werden. Und da widerspreche ich eben der Werbung von PowerPoint, dass das zu einer oder auch einer bestimmten Rhetorikschule, dass das grundsätzlich zu einer besseren Rezeption führt, halte ich für Quatsch. Das kann man so nicht grundsätzlich festlegen. Wenn es sich hierbei nicht schlichtweg um Unerfahrenheit von Seiten des Vortragens handelt, dann könnte auch das Präsentationsprogramm selbst zu diesen Fehlern verführen. Ja? Also das muss man auch mitdenken. Das offensichtliche Vertrauen in diese Redundanz der Information birgt allerdings oft ein geradezu qualvolles Ausgesetztsein des Publikums. Man wird gezwungen, dieselben Informationen anzuhören und sie gleichzeitig meist viel zu schnell mitzulesen. Man kann es auch als gescheiterte Rhetorik verstehen. Da man selbst weiß, dass die Argumente zu dürftig sind, wiederholt man sie nochmal visuell, um so zu überzeugen. Funktioniert nicht. Das ist sicherlich einer der großen Kritikpunkte an PowerPoint. Vergleicht man diese Redundanz mit dem Anschreiben von wichtigen Begriffen, Namen oder Diagrammen in traditionellen Vorträgen, ist zu bemerken, dass der Einsatz von PowerPoint ein ganz anderes Ziel hat. Er suggeriert mit diesem Layout nämlich auch eine institutionelle Überwältigung. Das Layout fungiert hier nämlich leicht als institutioneller Rahmen, der jede Darstellung mit Name, Titel, Ort und Datum anzeigt. Habe ich bewusst darauf verzichtet, falls Sie es vielleicht in der späten Stunde noch gemerkt haben. Das kritische Mitdenken wird in diesem Überwältigungsdisplay erschwert, weil die akustisch und visuell erzeugte Redundanz nicht zu einer produktiven Überkodierung, sondern zu einer Übersättigung führt. PowerPoint steht als symptomatisch für die gegenwärtig barocke mediale Saturiertheit, die sich als Zwangspädagogik gerieren kann. Als hyperventilierendes Überzeugenwollen in der sogenannten Wissensgesellschaft. Dazu kommt der Begriff des Wissensgestalters, akzentuiert in diesem Sinn, worauf es ankommt in den zeitgenössischen hegemonialen Präsentationsweisen, nämlich auf eine lokale visuelle Präsentation. Ja, es geht nicht mehr um das Übermitteln von Wissen, sondern es geht um eine Präsentation. Und das ist immer ein Projekt. Und dazu gehören Medien etc., eine Institution und so weiter, kann man aufzählen. Allerdings steht manchmal zu befürchten, dass dabei die Bedeutung von Inhalten relativiert wird. Die Subjekte und ihr kultureller Kontext spielen bei diesen Prozessen allerdings eine zunehmend wichtige Rolle. Wie Tom Holert einmal in einem anderen Zusammenhang meinte, Zitat, man wird nicht durch einzelne Bilder als Subjekt konstituiert, sondern stets durch das komplexe Netzwerk einer visuellen Ökonomie. Deshalb möchte ich versuchen, hier ein bisschen von PowerPoint weg und zu anderen Strukturen zu lenken. Als Beispiele bringe ich jetzt einige Diagramme aus der Kunst, denn in der Kunst gibt es da auch gewisse Konjunkturen, wo Diagramme besonders beliebt sind. Dies ist eine Tafel von der Ausstellung und dem Katalog Funktionen der bildenden Kunst in unserer Gesellschaft von 1970 aus dem neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin. Und ich lese sie als ikonisches Beispiel für die Tendenz, in den 70er Jahren Diagramme als künstlerisches Mittel oder als Erklärungsmuster in den Kulturwissenschaften einzusetzen. Ich habe dieses Buch irgendwann mal über eBay gekauft. Ich bin unheimlich stolz, dass ich das habe, weil ich finde es großartig. Es ging hier einer Gruppe von Kulturschaffenden um die Untersuchung und Darstellung der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie. Dazu wurden solche Tafeln entwickelt von verschiedenen Arbeitsgruppen. Leider reicht die Untersuchung historisch nicht bis in unsere Zeit, denn die Erklärungen bleiben bei der Äquivalenztheorie stehen und beziehen noch nicht die symbolischen Tauschverhältnisse dritter Ordnung mit ein, wie sie durch Jean Baudrillards Simulacren-Theorie zu veranschaulichen wäre. Denn dann würden wir auch noch auf das Thema PowerPoint kommen, welche Rolle PowerPoint genau in so einer Ökonomie, in so einer symbolischen Darstellung spielt. Die Intention von Funktionen der bildenden Kunst, die Strukturen des Kapitalismus dem Volk näher zu bringen, um es aufzuklären, lässt sich natürlich sehr gut in Beziehung setzen zu der Informationsökonomie von PowerPoint, ja, weil es geht um ähnliches Anliegen von der Intention her, aber natürlich über ganz andere kulturelle Strategien. Dann bringe ich einen Slide von Dan Graham, Present Continuous Pasts von 1974. Dan Graham hat in den 70er Jahren begonnen, kleine Häuser, also Pavillons zu bauen, mediale Spiegelkabinette, die meistens irgendeine mediale Funktion aufweisen, wie hier zum Beispiel den Bildschirm oder zwei Bildschirme, nee, einen Bildschirm, genau, und über dem Bildschirm diese Kamera, die eben das untere Bild quasi aufnimmt und gegenüberliegend nochmal einen weiteren ähnlichen, eine ähnliche Situation, Anordnung. In diesem Diagramm geht es um die Verdeutlichung der spatial-medialen Ordnungsstruktur gleichermaßen der in der Installation befindlichen Betrachterin als auch den von außen Betrachtenden in einer Beobachtungssituation zweiter Ordnung. Dabei handelt es sich um eine konzeptuelle Formation. Konzeptuell meint in dem Moment, dass Dan Graham deshalb der konzeptuellen Kunst zuzuordnen ist, weil die konzeptuelle Kunst, das ist jetzt mein Diktum sozusagen, das ist nicht allgemeingültig, da wird drüber gestritten, aber die konzeptuelle Kunst unterscheidet sich eben von anderer Kunst, dass sie diese Beobachtungssituation zweiter Ordnung in das Bild, in die Arbeit selbst impliziert. Ja? Also ich würde keinem Künstler unterstellen, dass er so naiv ist, sich nicht Gedanken darüber zu machen, wie das Publikum seine Arbeit sieht. Aber die Konzeptkunst versucht, diesen Schritt, diesen selbstreflexiven Schritt, selbst in das Bild zu implizieren. Wenn man die PowerPoint-Präsentation als symptomatische Performance für die gegenwärtige visuelle Kultur versteht, in der sich Subjekte über Bild-Text-Formationen in einer visuellen Ökonomie konstituieren, dann kann man danach fragen, welche unterschiedlichen Versionen von Diagrammen und Kartografien in die Kunst seit den 70er Jahren Einzug gehalten haben und wofür dies wiederum als symptomatisch gelesen werden kann. Und jetzt habe ich so ein bisschen ein einzelnes Diagrammmodell verfolgt über mehrere Verwendungsweisen seit den 70er Jahren. Ich zeige hier zunächst eine Arbeit von Sam Durand. Das ist ein amerikanischer Künstler der Gegenwart aus Los Angeles. Die hier in Beziehung gesetzten Namen und Begriffe aus der Kunst und der Rockmusik haben für Durand offensichtlich große Bedeutung. Immer wieder thematisiert er sie mit ihrer Aufführung in Relation zu seiner eigenen künstlerischen Praxis. Doch kann man fragen, worauf sich sein Interesse bezieht. Die aufgelisteten Begriffe stammen aus dem jeweiligen Vokabular der Personen und ihre Auflistung markiert sie im komplexen Netzwerk eben einer visuellen Ökonomie. Also wir haben zunächst mal die beiden Pole, Robert Smithson, das ist ein Künstler, der der sogenannten konzeptuellen oder Land Art zugerechnet wird, und unten haben wir Neil Young, einen Rockmusiker, der immer noch tätig ist. Robert Smithson ist sehr früh gestorben, ist abgestürzt bezeichnenderweise mit einem Flugzeug bei der Inspizierung aus der Luft von einer seiner eigenen Land Art Arbeiten und folgt damit quasi diesem Muster des von Neil Young und einigen anderen Rockstars geprägten, von dieser geprägten Formel It's better to, wie heißt es nochmal, it's better to die, ich wollte es nicht aufschreiben, weil ich dachte, es ist sowieso klar, jetzt komme ich nicht drauf. Jung zu sterben. Ja, also es ist besser früh zu sterben als auszubrennen, than to fade away. It's better to, wie geht's nochmal? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, however, er baut hier quasi ein Muster von Beziehungen auf, und zwar hat Smithson mit dem Begriff Entropie gearbeitet. Der hat Entropie als Grundlage der unserer Kultur verstanden, das heißt, dass alle Kultur quasi in einem permanenten entropischen Prozess ist, und er wurde quasi dadurch zum Popstar in der Kunst, dass er so früh gestorben ist und quasi so einen ikonischen Tod gestorben ist, und das wiederum setzt Sam Durand in Verbindung mit Kurt Cobain, ganz auf der linken Seite, und setzt Kurt Cobain gegenüber den Rolling Stones, weil die Rolling Stones quasi sich selbst überlebt haben als Ikonen. Ja? Also das, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, dann gibt es eben unten diese Beziehung Song Lyric und die Scatological Structures, die eben nach der Meinung von einigen Musikwissenschaftlern eben stellvertretend für diese Form von Rocklyrik stehen. Das Interessante ist, dass das, was Durand hier macht, nicht in einem von ihm geschriebenen textuellen Zusammenhang steht, sondern er benutzt dieses Diagramm als eigene künstlerische Arbeit. Das wird einfach so an die Wand gehängt. Und dadurch, dass er es eben nicht durch einen Text unterfüttert oder wie auch immer kontextualisiert, kann das als künstlerische Attitüde gelesen werden. Diese Arbeit von 2000 bezieht sich aber, und das ist ziemlich interessant, auf einen ganz wichtigen ikonischen Text von Rosalind Krauss von 1978, Skulptur im erweiterten Feld. Und genau in diesem Text hat sie diese beiden Diagramme verwendet. Auf der linken Seite sehen Sie drei Fragezeichen, alles andere ist identisch. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann die Begriffe, die sie eingesetzt hat. Und das, was allerdings hier passiert in diesem Diagramm, ist genau die Tradition, auf die sich Sam Durant bezieht. Also mit genau diesen Überlegungen arbeitet er selbst in seinen Installationen und seinen künstlerischen Arbeiten. Rosalind Krauss benutzt diese Diagramme oder dieses Diagramm, es handelt sich ja um eins eigentlich, um einen Paradigmenwechsel in der Skulptur zu erklären. 1978, nach der Minimalkunst, wo die Kunst auf demokratisch verstehbare, industriell gefertigte, einfache Formen reduziert wurde, gab es eben Anfang der 70er Jahre diesen Sprung aus dem Ausstellungsraum hinaus, eben zur Land Art. Und es wurde diese Frage gestellt nach dem Ausstellungsraum, nach der Landschaft, nach der Skulptur, der Architektur. Und diese Begrifflichkeiten findet man eben genau in diesem rechten Diagramm von Rosalind Krauss. Nun ist der Text von Rosalind Krauss aber natürlich ganz explizit. Man bräuchte dieses Diagramm nicht. Dass sie dieses Diagramm bringt, scheint mir darauf zu verweisen, dass sie ein gewisses Begehren hat, mit diesem Diagramm zu arbeiten. Und das dazu gibt es, soweit ich weiß, ich habe keine gefunden, keine Äußerung, beziehe ich aber wiederum auf eine Lektüre, die bei Rosalind Krauss immer wieder vorkommt und einen ganz besonderen Stellenwert in ihrer Theorie hat. Und das ist ein Diagramm, was Jacques Lacan 1964 benutzt hat für seinen Essay »Was ist ein Bild?« Und dieser relativ innovative, diese innovative Darstellung von einem Bild als Image oder als Schirm wird bis heute immer wieder bemüht. Und soll eben die psychische Funktion der Erzeugung von Bildern, der Projektion etc. Verdeutlichen. Und jetzt habe ich wunderbarerweise noch einen anderen Künstler gefunden, der 1997 dasselbe. Also das hier war Rosalind Krauss und, sorry, da ist ein Fehler passiert. Da ist meine Diashow durcheinander geraten.
Jetzt live interaktiv.
Ja, genau, interaktiv. Ich suche das jetzt im Ordner und führe das Bild trotzdem vor. John Miller hat nämlich jetzt etwas gemacht, was Sam Durant eben nicht gemacht hat, nämlich dasselbe Diagramm zu verwenden in der Form, wie es genau zu seinem Essay passt. Und John Miller ist auch ein Künstler, der sich sehr verbal äußert. Also der schreibt ausführliche Essays und betrachtet die selbst auch als Kunst. Setzt aber 1997 genau dieses Diagramm wiederum um in einer Fragestellung, wo es auch wieder um räumliche Verteilung und kulturellen Kontext geht. Wenn der Photoshop hochgeladen ist, werden wir das gleich sehen. Genau, das sind jetzt die Atmer. Die Uhr tickt immer noch. Und zwar ist das jetzt die Gegenüberstellung. Er als amerikanischer Künstler wird eingeladen, in Berlin am DAD-Stipendium teilzunehmen und stellt sich die Frage, wie diese Post-War-Kulturaustausch quasi passiert im Verhältnis zu Pre-War und stellt eben verschiedene Produktionsmodelle auf der linken Seite Henry Ford mit seinem Modell T, dem Ford T, gegenüber Adolf Hitler mit der Concrete Locomotive. Und diese Verbindung steht quasi in einem ähnlichen Diagramm wie das von Rosalind Krauss benutzte. Jetzt komme ich zu, das ist nämlich, glaube ich, auch verschwunden. Dem Anthropologen und Kulturwissenschaftler James Clifford, der hat nämlich genau dasselbe Schema auch verwendet. Und zwar, kann man das lesen?
Nee, kaum.
Scheiße. Da gibt es doch diese... Ja, wo ist sie? Ich suche sie gerade.
Apfel Plus.
Apfel Plus kann man machen.
Dann könnte ich ja vergrößern.
Das ist der Vorführeffekt, ne? Danke. Und zwar hat der Clifford hat dieses Muster verwendet, um in seinem Text sich selbst sammeln, darzustellen, wie das Verhältnis zwischen Kunst, Kultur, Nicht-Kunst und Nicht-Kultur ist und versucht dabei eben auch die Verschiebungen zwischen verschiedenen Kulturen darzustellen, wie sie sich aber in unseren, also in den westlichen kulturanthropologischen Museen darstellen. Und er führt eben quasi dieselbe Polarität auf, wie sie in dem Diagramm von Rosalind Krauss auftreten. Es zeigen sich hier etwas, ist ein einfaches Schema, weil es gibt nur einfache Verbindungen, aber es arbeitet quasi mit derselben räumlichen Aufteilung. Da diese Beispiele alle... alle dasselbe symmetrische Diagrammmodell benutzen, sie thematisch jedoch nichts gemein haben, frage ich mich, welche Funktion hat dieses Diagramm? Welche Denkweise verbindet sich mit der Karriere seiner Verwendung? Und da kann man sagen, dass bei Durand der Prozess der Aneignung aus der Kunsttheorie in die Kunst und die Assoziation mit Popkultur, Rock und Popkultur eine ganz bestimmte Geste ist. Während bei Rosalind Krauss vor allem es eine erkenntnistheoretische Relevanz hat, bei John Miller würde ich einräumen, dass es um beides geht. Es geht einerseits darum, eben dieses kulturwissenschaftliche Diagramm einzusetzen, aber andererseits das ganz dezidiert einzusetzen im Verhältnis zu seinem Text. Und bei allen diesen Verwendungsweisen geht es um eine Visualisierung einer künstlerischen Kartografie. Das heißt, die epistemologischen Konsequenzen für die Kunst, dass so ein Diagramm eingeführt wird, müssen eigentlich nur untersucht werden. Da gibt es also von künstlerischer Seite eigentlich immer nur eine relativ unreflektierte Verwendung. Und es kommt dazu, dass diese Ästhetik von den sogenannten richtigen Künstlern, also die Hardcore-Künstler, einfach nicht akzeptiert wird. Für die ist das immer so ein Ingenieurdenken. Das finde ich ganz interessant an dieser Stelle. Die lehnen das als Kunst komplett ab. Da gibt es keinen Kompromiss. Und spätestens an dieser Stelle kommt meine eigene Subjektivität oder die Subjektivität des Betrachters ins Spiel. Also ich beginne aus bestimmten institutionellen und sympathisierenden Aspekten eine eigene Lokalisierung in diesem Diagramm oder in einem Diagramm zwischen Kunst, Kunsttheorie, Kunstkritik und Reflexion des ganzen Feldes vorzunehmen. Die visuelle Äußerung des Subjekts wird selbst zum Faktor im symbolischen System, wie es schon der Maler Ed Reinhardt in einem Cartoon-Treffen formulierte. Und mit diesem kann gefragt werden, also die klassische Geste, der hat das schon 1947 gezeichnet. Oben der Betrachter, der vor dem modernen Bild steht, damals hat man sich eben noch an der modernen Abstraktion abgearbeitet. Haha, what does this represent? Und dann umgekehrt unten, wir sind eigentlich heute in der Phase, wo die Abbildung oder das Präsentationssystem selbst uns fragt, was repräsentierst du eigentlich, dass du mich so oder so oder nicht verstehst. Aus der einfachsten Bedeutung des Diagramms als räumliches Schema für das Merken, so erklärt es zumindest Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe, also räumliches Schema für das Merken, lässt sich sein problematisches Verhältnis als Illustration zu einem gedruckten Text ableiten. Also für die Kunst könnte man nochmal es etwas umformulieren. Also bei der Kunst hat das Darstellen oder die Präsenz der Darstellung ja eine eigene Funktion und man könnte auch sagen, so wie es hier von den Künstlern verwendet wurde, ein räumliches Schema für das Verstehen. Und in diesem Problemfeld stehen sich seit der Antike eben zwei Positionen gegenüber. Sokrates lässt Teut, den Erfinder der Geometrie und des Zahlenrechnungswesens, mit den repräsentativen Künsten für ein größeres Wissen und eine bessere Erinnerung eintreten, während sein Gegner Tamus im Sinne Platons einwendet, dass man durch Darstellungen nur von den wahren Ideen ablenken würde. Auf PowerPoint und die neuen Medien bezogen kann das so klingen, und jetzt kommt ein Zitat von 1988, des aktiven, unbequemen Denkens enthoben, werde ihr Gedächtnis geschwächt statt erweitert. Die neue Technik verleitet zu einem unangemessen spielerischen Umgang mit der Wirklichkeit, über die kleine Zahl derer hinaus, die tatsächlich zum Umgang mit den Daten qualifiziert seien, habe plötzlich jeder, der nur die Technik verstehe, Zugang und Datenmaterial, auch wenn er ihm inhaltlich gar nicht gewachsen sei. Zugang zum Datenmaterial, das heißt. Diese Skizze von Krupp, Weber und Weber kann aus der Perspektive von 1988 für das damals so, wie wir es heute noch nicht kennen, noch nicht existente PowerPoint als prophetisch verstanden werden. Der Philosoph Wolfgang Uding begleitet mit diesem Zitat geradlinig die Repräsentationsfeindschaft in der Philosophie, die besonders hinsichtlich der Diagrammatik als ein grundlegendes, aber weitreichendes Missverständnis zu verstehen ist. Dies zieht er aus der diagrammatischen Rekonstruktion des Liniengleichnisses der Politeia. In der Didaktik genießt das Diagramm zwar einen Stellenwert, doch soll die Didaktik ja nur ein Erinnern des Sklaven durch geschicktes Fragen an das sein, was er schon weiß, weshalb die Didaktik eigentlich hier gar nicht existiert. Uding selbst tritt selbst dafür ein, dass die Übersetzung des Diagramms oft mehr leisten kann als die Originalvorlage, weshalb er die Diagrammatik von der Philosophie für unterschätzt hält. Dieser interessante Aufsatz mit den entsprechenden Bildern findet sich in einem Tagungsband von 1988, der heißt Diagrammatik und Philosophie. Da ist einiges Brauchbares drin. Dies mag in den gegenwärtigen Diskussionen auch für PowerPoint gelten, also diese Polarität. Ja, das haben wir ja auch schon in der bisherigen Diskussion gesehen. Dabei ist es unerheblich. Ein Diagramm, ein Text oder ein Bild, auch wenn es im Spezialfall eine Fotografie ist, stellt sich immer in einem Komplex von kulturellen, apparativen Elementen dar, die ich vorschlage, eine mediale Formation zu nennen, im Sinne von Michel Foucault. Eine mediale Formation ordnet sich in ihrer Funktion einem diskursiven Kontext unter, und Foucault hat bemerkt zum rhetorischen Feld, in dem sich solche Aussagen bewegen, es gibt keine Aussage, die keine anderen voraussetzt, es gibt nicht eine einzige, die um sich herum kein Feld von Koexistenzen, von Serien und Folgewirkungen, keine Distribution von Funktionen und Rollen hätte. Wenn man von einer Aussage sprechen kann, dann insoweit, als ein Satz, eine Proposition, in einem bestimmten Punkt mit einer determinierten Position in einem Aussagemechanismus, der über sie hinausgeht, figuriert. In Archäologie des Wissens. Dazu wäre in einem folgenden zukünftigen Schritt natürlich auch Roland Barthes legendäre Rhetorik des Bildes gegenzulesen. Denn die Rhetorik des Texts und der Bilder wird bei PowerPoint zum Bestandteil der medialen Formation, die selbst als rhetorische Figur gelesen wird. Nehme ich eine Betrachterposition zweiter Ordnung ein, wenn ich eine Präsentation vorbereite, erleichtert beispielsweise das Apple-Präsentationsprogramm Keynote die Darstellung der gezeigten Diagramme mit den bekannten optischen Abweichungen zur traditionellen Diashow. Also ich bin eigentlich ein Fan der Dias, weil selbst die ganze Arbeit, die man damit hat, die Dias zu machen und den Dia-Projektor richtig einzustellen und so weiter, nehme ich normalerweise in Kauf, weil ich einfach das projizierte Bild sehr gerne mag und meiner Ansicht nach die Neutralität, die Qualität der Projektion auch besser ist als die gebeamte. Dazu sehe ich jedoch mit dem Begriff des Medienwechsels zwischen gesprochener Sprache und Diagramm ein Reflexionsdispositiv mit Hinweischarakter auf die Adäquatheit des Mediums. Dies folgt bei meinem Vortrag mit dem Programm Keynote mehr einer Faulheit als einer Überzeugungsrhetorik. Und auch der Einsatz von Diagrammen bezieht sich auf die Favorisierung dieser Form des Mappings. Zur Produktionsökonomie kann ich nur sagen, also ich hätte sowieso Schwierigkeiten gehabt, innerhalb der letzten 5 Tage, also übers Wochenende und so weiter, die entsprechenden Dias anzufertigen. Erlauben Sie mir abschließend an dieser Stelle zur Fragestellung von Klaus Pias noch eine Spekulation. Dazu ein Zitat Michel Foucaults zum Organisationsprinzip des Panoptikons aus Überwachen und Strafen. Das Diagramm ist ein auf seine ideale Form reduzierter Machtmechanismus. Sein Funktionieren kann, also es bezieht sich darauf, dass du gesagt hast, PowerPoint soll mehr als metaphorische Basis für diesen Workshop dienen, nicht als unbedingt konkrete Blueprint. Und insofern hat Foucault ja auch das Diagramm in einer metaphorischen Weise benutzt. Ja? Also er war ein diagrammatischer Denker, er hat nicht unbedingt Diagramme benutzt zu seinen Texten. Also das Diagramm ist ein auf seine ideale Form reduzierter Machtmechanismus. Sein Funktionieren kann zwar als rein architektonisches und optisches System vorgestellt werden, tatsächlich ist eine Gestalt politischer Technologie, die man von ihrer spezifischen Verwendung ablösen kann und muss. Das Panoptikon liefert die Formel für diese Verallgemeinerung. Es programmiert auf der Ebene eines einfachen und leicht zu übertragenen Mechanismus das elementare Funktionieren einer von Disziplinarmechanismen vollständig durchsetzten Gesellschaft. Ich habe hier mal versucht, so vier Modelle des Panoptikons, also panoptische Anordnungsweisen, darzustellen. Oben eben, links oben das Panoptikon, wo von der zentralen Perspektive aus, wie wir es alle kennen, die einzelnen Delinquenten in ihren weißen Zellen beobachtet werden. Dann natürlich die dialektische Umkehrung in der Peepshow. Rechts oben der White Cube, also der Ausstellungsraum, wie die Kunst präsentiert wird, wo quasi die Subjekte sich umherbewegen, aber panoptisch sowohl die anderen Subjekte im Raum als eben auch die Kunstwerkobjekte, Subjekte beobachten. Ja, also hinter jedem Kunstwerk verbirgt sich ein Autor. Wir wissen ja, die Autorschaft ist immer noch nicht abgeschafft, wird auch nicht abgeschafft, solange es die Kunst gibt. Und nur mal als Gegenüberstellung der Versuch einer Heterotopie, bei, so wie es bei Foucault angedacht ist, eben der Darkroom, wo die identitären Kriterien zunächst mal ausgestellt sind, weil der Zutritt quasi durch die Identität definiert wird und in dem Darkroom quasi eine besondere Form des kommunikativen Austauschs stattfindet. Dann habe ich versucht, dazu ein anderes Diagramm zu zeigen, was ich eben, ich nenne das postpanoptisch, aber nur insofern als das Medium oder der Verbund von Medien, das Mediennetz eingeführt wird, aber die panoptische Situation nur in eine andere Stufe kommt. Also wir bewegen uns jetzt nicht außerhalb einer panoptischen Situation, sondern postpanoptisch, weil es ein anderes Dispositiv ist. Und dieses postpanoptische Blickdispositiv würde vielleicht bei Lev Manovich Transcoding heißen, links oben, und würde bestehen eben aus dieser Vernetzung zwischen verschiedenen Medien, also einmal Television to Television, dann natürlich Computer zu Computer, also Internet, und das Ganze mit einer sogenannten neuen Öffentlichkeit, was ich immer, öffentlich streiche ich immer durch, weil es nicht mehr die alte Öffentlichkeit im bürgerlichen Sinne nach Habermas ist, sondern man muss diese Öffentlichkeit komplett neu denken, sowohl im Netz als auch auf der Straße. Und das Ganze folgt natürlich innerhalb der elektrotechnologisierten Blicke einer Form von Überwachung. Und diese Überwachung kann in jede Richtung gedacht werden, also wie wir es kennen. Also jeder Mausklick wird quasi protokolliert und ist zurückverfolgbar. Und aus diesen Überlegungen zum Diagramm über PowerPoint-Theoretisierung hinausgehen, möchte ich eine kleine Hypothese formulieren. Und damit komme ich zum Schluss. Wenn PowerPoint metaphorisch als abstrakte Maschine in Foucaults Sinn als Diagramm verstanden wird, dann gerät die programmierte Präsentation zu einem visuellen Kontrollmechanismus, der die Differenz zur konkreten Maschine, also wie Gebäude, Anstalten, Apparate etc., institutionell überschreitet. PowerPoint ist in seiner Präsentation ein Diagramm der Diagramme, ein Diagramm der Diagramme. Deshalb birgt es ein großes Kontrollpotenzial, weil es in beide Richtungen agiert, in Richtung der Rezeption und in Richtung der Konzeption oder Produktion von Wissensvorstellungen. Ich neige dazu, in diesem Diagramm nochmal eine Begriffsdifferenzierung vorzunehmen. Und ich setze den Begriff des Interesses gegen den Begriff der Kompetenz. Ich favorisiere den Begriff des Interesses gegen den Begriff der Kompetenz, wie er in den letzten Jahren in Verbindung zu neuen Medien favorisiert wurde. Aber das nur als kleine Anmerkung. Vielen Dank. Applaus